Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Am Freitagmorgen geht es los. Die World Baseball Classic 2026 startet in ihre neue Ausgabe. Wer wird der Nachfolger des japanischen Teams, das 2023 in einem hochdramatischen Finale damals die USA besiegte? Shohei Ohtani auf dem Mount gegen Mike Trout am Schlag. Das war das letzte At-Bat der World Baseball Classic 2023. Ob wir es nochmal so hinkriegen, keine Ahnung. Wir wollen es aber hoffen. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Und wir haben heute einen Gast, Axel ist zu Tisch, der kann heute leider nicht dabei sein. Wir haben heute noch einen Florian dabei, Florian Reese. Hallo Florian.
Hallihallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Florian, der ein oder die andere kennt vielleicht deine Stimme über einen Podcast oder vielleicht dann auch über eine TV-Sendung. Stell dich mal vor, was machst du?
Ja, eigentlich habe ich eher mit Lebensmitteln zu tun. Also ich bin eins der Gesichter von ZDF Besseresser und eine der Stimmen von Food Crimes. Was schmeckt dahinter? Das sind so meine Hauptbetätigungsfelder. Aber ich habe auch eine große Baseball-Leidenschaft, die ich bis jetzt im Verborgenen gehalten habe. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute da sein darf und mit euch sprechen darf.
Wir kommen gleich auf deine Baseball-Leidenschaft, aber erstmal muss ich mit dir darüber sprechen, warum übers Essen? Warum die ganze Zeit übers Essen sprechen? Und Podcast,
ja, ich bin natürlich schon immer irgendwo so ein food-begeisterter Mensch gewesen. Also meine Mutter ist Köchin und irgendwie war das Thema schon immer da. Aber vor, jetzt muss ich einmal ganz kurz rechnen, 7 Jahren habe ich dann bei ZDF Besseresser angefangen in der Redaktion. Und nach bin ich dann auch vor die Kamera gekommen. Und das ist jetzt mein Thema, mein Lebensthema in allen Lagen und Bereichen, weil bei Besseresser beschäftigen wir uns natürlich ein bisschen mehr mit den Produkten im Supermarkt. Was essen wir? Wie sind die Produkte hergestellt? Was gibt es für Firmen? Und der Food Crimes Podcast beschäftigt sich eher mit Kriminalfällen, die mit Lebensmitteln zu tun haben, aber es ist wirklich ganz breit. Also wir haben Hochstaplergeschichten, wir haben natürlich Vergiftungen, wir haben von bis, also wir sind nicht immer Splatter, sondern auch manchmal bisschen leichter und ein bisschen lustiger als vielleicht andere True Crime Podcasts.
Wir werden die Links zu deinem Podcast und zur Sendung werden wir mal in die Shownotes stellen für alle die interessiert sind an diesen Geschichten rund ums Essen. Rund ums Essen, da sind auch Florian und ich interessiert, aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen hier über Baseball sprechen. Du hast, als wir miteinander gesprochen haben im Vorfeld dieser Sendung, hast du zu uns gesagt, dass du eine große Baseball-Leidenschaft hast. Das teilst du ja mit einigen in Deutschland. Das ist jetzt nicht die allergrößte Gruppe. Wie ist deine Leidenschaft zum Baseball denn zustande gekommen?
Ja, durch eine persönliche Begebenheit, durch meine Frau. Also ich habe meine amerikanische Frau vor 5 Jahren kennengelernt. Und dann bin ich da reingekommen, weil natürlich die ganze Familie auch Baseball begeistert ist. Und ich muss sagen, vorher hatte ich nicht viel mit dem Sport am Hut. Und in den letzten Jahren bin ich da natürlich reingekommen, weil wir zu Spielen gegangen sind und ich es im Fernsehen geschaut habe. Und dann habe ich mich reingearbeitet und ich sage wirklich reingearbeitet, weil ich finde, wenn man wirklich diesen Sport von null verstehen möchte, dann muss man da schon auch ein bisschen Zeit mitbringen. Und also die ersten Spiele saß ich da und habe nicht verstanden, wie diese Balls und Strikes funktionieren. Und dann habe ich mir alles so nach und nach angeeignet und ich bin sehr froh, weil ich mittlerweile der Überzeugung bin, dass es der beste Sport der Welt ist. Sowohl was die Dynamik des Spiels angeht, die Stimmung, wenn man dann mal im Ballpark ist, wenn man aber auch Bock auf Statistiken hat. Also man kann sich so rein nörden und ich finde, es ist so ein Gesamtkonzept, was mich irgendwie begeistert hat. Und jetzt bin ich drin und wie gesagt, ich kann es mit wenig Leuten teilen. Selbst meine Frau findet es nicht so gut. Sie geht gerne mit in den Ballpark, aber zu Hause schauen, das überlässt sie dann lieber mir.
Was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen können, wir müssen es beschreiben, du hast eine Red Sox-Kappe auf. Bist du Red Sox-Fan oder hast du dein Team auf oder hast du deine Liebe auf mehrere Teams verteilt?
Ich habe meine Liebe auf 2 Teams verteilt. Also natürlich auf die Red Sox, weil wir haben 3 Jahre in Boston gewohnt und es ist einfach mein erster Bezugspunkt gewesen. Das war das Team, was natürlich sowohl lokal am nächsten lag, aber dann irgendwie auch mir am Herzen am nächsten lag. Und wir sind mittlerweile umgezogen nach New Jersey, das heißt, es ist nicht mehr ganz so leicht zu spielen zu gehen, aber das war schon einfach schön, dass ich auch mal spontan einfach nach Fenway fahren konnte, waren 20 Minuten und das heißt, ich war oft da und bin irgendwie dem Team so nahe gekommen. Und das andere Team sind die Tigers, weil meine Frau aus Detroit kommt und dort war ich dann auch schon öfters und das ist das zweite Team, was mir am Herzen liegt. Und ich finde, es ist eigentlich eine ganz gute Mischung, was aber jetzt natürlich aktuell der Fall ist, dass zumindest so wie es letztes Jahr war, es dieses Jahr irgendwie auch wieder so aussieht, dass es da vielleicht ein kleines Battle um die Wildcard gibt und dann schlägt das Herz doppelt.
Ja.
In der Endphase.
Ja, also wir haben uns das nicht angetan, zwei Teams zu favorisieren. Ich erzähle gerne im Podcast, dass ich einen Softspot für das eine oder das andere Team habe. Auch Florian hat wohl das ein oder andere Team, was er in der American League ganz gut findet. Ansonsten haben wir uns auf ein Team jeweils versteift. Bei mir sind es dann tatsächlich auch die Red Sox. Bei Florian sind es die San Francisco Giants. Aber was ich rausgehört habe, du bist noch nicht lange dabei. Also du hast diese ganzen, ich sag jetzt mal, die ganzen wilden Pleiten oder herzzerreißende Niederlagen und so, da bist du noch nicht, da ist das Herz noch relativ intakt, ja?
Ja, es ist intakt. Es ist natürlich so, man bekommt das dann nach und nach mit, so die Geschichten, was alles so passiert ist. Aber ich finde, dass, wie du sagst, man muss das, glaube ich, einmal wirklich miterleben, um das wirklich dann zu fühlen. Deswegen, ja, die letzten Jahre waren jetzt auch nicht wirklich erfolgreich, aber sie waren noch nicht scheiße. Also es war so ein
Auch Detroit ist ja durchaus spannend die letzten Jahre gewesen, ne? Also die Tigers.
Schon, und das ist, wir müssen auch nicht irgendwie zu tief da reingehen, aber generell für die ganze Sportstadt Detroit waren die letzten Jahre ja super spannend, weil auch die Lions ja wirklich von Zero to Hero irgendwie gekommen sind und die Tigers jetzt auch. Und das auch diese Stimmung in der Stadt zu spüren ist, dass es einfach eine Stadt ist, die so nach und nach wieder aufblüht und irgendwie, es ist ganz rau und ich mag es aber irgendwie auch da, weil ganz viele Menschen irgendwie so eine Energie haben und ich finde, das überträgt sich auf den Sport, aber dann auch wieder zurück. Also es ist, ja, es ist irgendwie ganz schön zu sehen.
Wir haben mal jemanden aus Detroit kennengelernt, in Hamburg allerdings, auch ein riesen Tigers-Fan. Und der erzählte auch, dass die Stadt eben so viel einstecken musste in den letzten Jahrzehnten oder im Jetzt, ja. Also dass so viel verloren gegangen ist von dem Ganzen, was es mal war. Und dass aber jetzt eben die Tigers und die Lions, dadurch, dass sie zurückkommen, wieder so ein bisschen Hoffnung geben. Ne? Ja. Also was Sport halt immer machen kann, dieses positive, wir sind nicht am Ende, sondern es geht immer weiter. Ne? Und das fand ich, war sehr spannend, was er erzählt hat.
Ja. Du wohnst in den USA, ja?
Richtig, ja, ich wohne mittlerweile in den USA und bin auch immer wieder in Deutschland für Drehs und für verschiedene Sachen, aber den Großteil der Zeit bin ich in den USA, genau.
Wie ist denn das im Moment, jetzt wollen wir ja über die World Baseball Classic sprechen, gibt es in irgendeiner Weise schon einen Hinweis darauf, dass in ein paar Tagen die Weltmeisterschaft im Baseball stattfinden wird?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich auf den falschen Plattformen unterwegs bin, aber es ist bis jetzt noch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich beziehe meine Informationen zum Sport größtenteils von der Athletic und dann natürlich auch, ich habe aber letztens selbst mal bei Fangraphs reingeschaut, also so bei den einschlägigen Baseball-Seiten und selbst da fand ich es überschaubar, was an Informationen da ist. Ich muss sagen, so vor einem Monat, als die Roster bekannt gegeben worden und dann wirklich klar war, wer alles dabei ist, da war so kurz ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Deswegen denke ich, wird es jetzt schon wieder kommen. Gerade im Moment finde ich es noch ein bisschen ruhig.
Ja. Florian, der andere, der regelmäßige Part dieses Podcasts, wie ist dein Eindruck? Ist da ein Hype zu verspüren oder eine Vorfreude? Weil ich persönlich habe natürlich eine Vorfreude, auch weil ich ein paar Spiele kommentieren werde etc. Aber so richtig habe ich das Gefühl, ist das noch nicht losgegangen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wie 2023, es muss erst anfangen und es muss erst die großen Geschichten geben mit Tschechien und Japan damals, mit Japan insgesamt, mit Shohei Ohtani, mit den USA, mit dem großen Team da rund um Mike Trout, dass es vielleicht erstmal losgehen muss, um überhaupt da die Euphorie hervorzubringen.
Ich glaube, die Euphorie, also die Podcasts, die ich noch nebenbei höre, so ESPN zum Beispiel, da wird auch drüber gesprochen, über die WBC. Sonst allerdings weniger, also bei Effectively Wide findet es fast gar nicht statt. Auf der MLB-Seite, finde ich, ist es sehr präsent. Und wenn man die Inning-Pausen auf MLB-TV sich anschaut, da gibt es auch immer mal eine Vorschau darauf, was das eben bedeutet. Und ich glaube aber auch, dass es erst losgehen muss. Baseball ist eben jetzt erst im Frühling. Das heißt, normalerweise gucken jetzt wirklich nur Geeks und Nerds auf die Spring-Training-Ergebnisse. Natürlich ist es so, dass die Giants nie wieder ein Spiel verlieren werden, weil ich meine, wir haben selbst die Dodgers geschlagen. Was wollt ihr alle?
Ja.
Also, World Series ist muss, aber ich glaube, der richtige Hype geht los, wenn es in die ersten Spiele kommt. Die werden ja auch am Nationwide TV teilweise übertragen von den USA oder glaube ich, alle USA-Spiele werden übertragen. Das ist ja auch immer sehr gut für die Zuschauer, die eben auch einfach nur mal reinschalten, weil es die USA sind, gar nicht um unbedingt Baseball in der Tiefe zu gucken. Ich glaube aber, es ist mehr Hype auf jeden Fall zu spüren oder mehr Hype zu lesen als vor der WBC 2023. Und wenn wir da tiefer einsteigen wollen, ich glaube auch, dass die USA insgesamt dieses jetzt auch ernster nimmt mittlerweile, was da passiert.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. 2023 hat Japan mit einer überragenden Leistung diese World Baseball Classic gewonnen. Ist das so ein bisschen ein Stich ins Herz der amerikanischen Baseball-Seele gewesen, dass sie gegen Japan verloren haben, dann auch noch gegen den besten Spieler, den wir im Moment im Baseball haben, den wir vielleicht jemals im Baseball hatten mit Shohei Ohtani? Ist das vielleicht so ein Ding gewesen oder ist das vielleicht so ein Ding, wo man sagt, okay, die haben hier eine Scharte auszuwetzen, Flo?
Ich muss sagen, 2023 bin ich gerade wirklich so reingekommen. Das heißt, das Finale und die WBC damals habe ich mitbekommen, aber noch nicht so in der Tiefe. Und ich bin tatsächlich auch über das Finale, das war auch nochmal so ein Stoß irgendwie, was ist das eigentlich für ein Sport? Mhm. Und ich glaube, dieses Jahr geht kein Weg an diesem Team vorbei. Also ich glaube, das ist für mich ein No-Brainer, dass sie das holen werden. Aber das vor allem dieses Ende, das war, glaube ich, schon so ein kleiner Stoß, weil, ich meine, es wird auf der ganzen Welt gespielt, aber am Ende sozusagen ist es ja doch ein sehr USA-zentriertes Turnier, also ab der, wie nennt man die Runde dann eigentlich, ist das Viertelfinale.
Viertelfinale,
ne? Da sind noch 8 Teams dabei dann, genau. Und deswegen ist das, glaube ich, schon, ich glaube, das spiegelt das Team auch ein bisschen wider, dass eben jetzt, was du gerade meintest, dass alle dabei sind, dass es ein bisschen ernster genommen wird. Ich habe das Gefühl, da wird dieses Jahr nichts dem Zufall überlassen.
Ich glaube es nämlich auch nicht. Wenn wir nämlich über Hype sprechen und in den USA, dass es den Hype noch nicht gibt, wenn man nach Japan guckt und die Bilder dort gesehen hat vom Batting Practice der Japaner und vom Batting Practice vor allen Dingen von Shohei Ohtani und jetzt dann auch von ihren ersten ein, zwei Testspielen, dann kann man sagen, Japan ist komplett angezündet, Florian.
Ja, ja. Also ich meine, Batting Practice, ausverkauftes Stadion, das liegt, glaube ich, an diesem sehr talentierten japanischen Spieler, den sie dabei haben. Ich meine jetzt Yamamoto natürlich meine ich Shohei Ohtani, es ist klar, weil, also, ich glaube, an ihm kommt man auch einfach nicht vorbei derzeit in Japan und auch, glaube ich, weltweit nicht. Der läuft in der New Balance Werbung hier bei, was war das? Ich glaube, bei Sky oder bei The Zone habe ich das gesehen. Also auch in Deutschland ist das Gesicht plötzlich in einer Werbung. Also ein Baseballspieler in einer Werbung war unvorstellbar. Also in einer weltweiten Werbung. Das Schlimme daran ist, er ist ja so gut. Also es ist ja nicht nur ein Hype. Es ist ja nicht nur, dass du sagst, ja, der ist talentiert und könnte. Nein, das ist ein recht, also ja, er ist schon richtig.
Er ist auch noch so sympathisch. Das kommt dann auch noch dazu.
Das will ich ja gar nicht sagen, weil ja klar, ich muss ihn hassen, weil er bei den Dodgers spielt, aber ich war im Stadion, als er seine, ich glaube 2 Homeruns habe ich von ihm gesehen bei den Dodgers. Natürlich ist da was los, auch in mir, weil ich habe den besten Spieler aller Zeiten live gesehen. Sorry, es ist ja so. Und der Hype, glaube ich, war aber auch die Jahre davor da. Also wenn man eben den USA oder dem Team USA etwas vorwerfen konnte, in den Jahren davor war ja, dass sie das Turnier nicht so richtig ernst genommen haben. Also oder ja nicht mit der entsprechenden Professionalität angegangen sind, was den Kader angeht zum Beispiel. Und ich glaube, daraus haben sie aber auch gelernt, denn das sich mit dem Besten messen und das nicht nur 162 Spiele lang plus die Playoffs, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube, das möchte jeder Spieler und auf dieser Bühne, also dass Mike Trout von Shohei Ohtani ausgeworfen wird, das will doch auch jeder sehen. Also genau das ist es ja, was auch die Spieler erleben wollen. Und deswegen bin ich ja sehr begeistert, was für ein tiefes Roster Team USA mitbringt. Aber auch die anderen müssen da ja nicht in irgendeiner Form sich kleiner machen oder so.
Lasst uns jetzt mal über die Gruppen sprechen oder beziehungsweise über den Wettbewerb an sich. Wir haben 20 Teams, die aufgeteilt sind auf 4 Gruppen. Eine Gruppe wird in San Juan in Puerto Rico stattfinden, eine in Houston, eine in Miami und eine in Tokio. Und wo wir gerade schon bei Japan waren, dann lasst uns doch gleich mal über die Gruppe C in Tokio sprechen, weil dort ist Japan als Ausrichter dort im Tokio Dome. 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauer passen dort rein. Südkorea wird noch mit dabei sein, Australien, Tschechien und Chinese Taipei. Wir nennen es Taiwan, für IOC-Zwecke wird es Chinese Taipei genannt, um niemandem in China auf die Füße zu treten. Japan ist der große Favorit in dieser Gruppe. Wir haben 2023 die schöne Geschichte erlebt von Shohei Ohtani und den Tschechen, dass Shohei Ohtani im Batting Practice, glaube ich, oder nach dem Spiel gegen Tschechien eine Kappe des tschechischen Nationalteams aufhatte, danach im tschechischen Fanshop die Kappen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren und es einen, ich glaube, Elektriker gab, der einen Strikeout gegen Shohei gebracht hat und seitdem eine kleine lebende Legende im tschechischen Baseball ist. Erste Frage, ist Japan in irgendeiner Weise von einem dieser Teams zu stoppen beziehungsweise auch zu ärgern? Und zweite Frage, können wir nochmal so eine Überraschung wie Tschechien 2023 erleben oder ist es dann wirklich Japan und Südkorea die großen Favoriten? Flo, was meinst du?
Ich nenne dich Flo, den anderen Florian.
Also. Mich nennt niemand Flo, deswegen, sorry.
Ja. Also kurz, ärgern. Ich habe mir natürlich irgendwie jetzt auch im Vorfeld der heutigen Sendung mal alle Roster irgendwie nochmal angeschaut und bin da so ein bisschen durchgegangen. Und ich finde das Team aus Taiwan schon auch ganz spannend. Ich glaube schon, dass Platz 2 Südkorea, wenn Taiwan ein paar gute Spiele hat, ein paar gute Tage hat, dann ist das, glaube ich, schon drin. Australien ist, also da ist, glaube ich, der spannendste Travis Pesana, der Prospect aus Cleveland. Ansonsten ist da, glaube ich, wird da nicht viel passieren oder nicht viel anbrennen. Aber wie gesagt, Taiwan, Südkorea, ich meine, Südkorea hat da natürlich schon so ein bisschen die Nase vorne, aber das könnte unter Umständen, könnte sich da was verschieben.
Florian, was meinst du? Wir haben bei Japan, müssen wir ein, zwei Sachen dazu sagen. Shohei Ohtani wird nicht pitchen, er wird nur als Designated Hitter an den Schlag gehen und er wird in Tokyo Dome, wird er in allen 4 Spielen sicherlich als DH dann antreten, wenn er nicht in irgendeiner Weise eine kleine Verletzung hat. Wir haben als Star-Pitcher Yoshinobu Yamamoto. Wir haben dazu dann noch einige Pitcher, die durchaus interessant sein können. Tomioka Sugano zum Beispiel, der auch in der MLB spielt. Wir haben im Infield Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto haben wir. Wir haben auch im Outfield einige, mit Seiya Suzuki zum Beispiel und Masataka Yoshida haben wir einige MLB-Profis. Das ist schon ein sehr homogenes Roster, möchte man meinen.
Und ne, wenn dann noch die Spieler dazukommen, die in der NPB spielen, also die werden mir bei den ganzen Vorschauen immer sehr gerne vergessen,
weil
das ist die zweitstärkste Liga der Welt.
Absolut.
So, und da sind der Reigning MVP ist natürlich dabei. Ich glaube, diese Mannschaft ist muss sich vor niemandem verstecken, das wissen wir. Was aber dazu gehört, ist, die sind eben, sie sind der Favorit, weil sie es letztes Jahr gewonnen haben und weil sie den besten Spieler der Welt auch weiter im Kader haben. Plus das starke Pitching, also einerseits das, was aus der NPB kommt, aber eben, du hast es angesprochen, auch die Pitcher, die eben für die in der MLB gerade spielen. Ich meine, Yamamoto hat in der letzten World Series gezeigt, also er war einer der Gründe, warum die Dodgers gewonnen haben. Und der ist jetzt hier im Nationalteam. Wir haben ja die Regeln, für die es nicht wissen, also der Pitcher darf ja nur bestimmte Pitches werfen und muss dann Ruhezeit bekommen und so weiter und so. Also das bleibt ja, wie in den letzten Jahren auch, dass es da ein paar Regeln gibt. Aber wir werden ja dann ab dem Achtelfinale Viertelfinale, was es dann ist, so rum, da werden ja dann die besten Pitcher auch wieder auf dem Mount stehen. Ich glaube, es ist keine Schwächung, dass Ohtani nicht pitcht. Ich glaube, dafür ist das Pitching tief genug. Und für mich auch absoluter Favorit natürlich für den Pool C, ganz klar. Dahinter, finde ich, ist es auch offen. Also Korea, ich will nicht sagen, ist ein Underdog, das ist Quatsch, ne? Also, weil sie sind schon immer dabei, bei jedem WBC gewesen, waren Zweiter 2009. Also es ist ja kein unbekanntes Team, was da auftritt und was auch jedes Jahr dabei ist. Aber was Flo gerade auch über Taiwan gesagt hat, die darf man auch nicht unterschätzen, denn die haben auch einige Spieler, die dann in Japan spielen. was eben eine sehr hochwertige Liga ist. Das heißt, der zweite Platz ist nicht sicher. Und ich glaube, für Tschechien gilt, bloß nicht Letzter werden, dann muss man nicht in die Relegation, also dann ist man sofort wieder qualifiziert, auch im nächsten Jahr. Aber das wird halt auf, da wird es auf das Spiel Tschechien-Australien ankommen. Mhm. Weil wer das gewinnt, bleibt dann im nächsten Jahr dabei. Aber, also, es gibt eben kein MLB-Player im Roster von Tschechien. Es gibt diese Geschichte der Elektriker, Dachdecker und so weiter. Mhm. Das trägt sich. Gewinnen werden sie nix. Also ich sag, werden leider Letzter werden. Aber Japan gewinnt und ich würde jetzt würfeln müssen, ob ich sage, Taiwan oder Korea kommt dann als Zweiter direkt weiter. Ich
am 8.3. um 4 Uhr deutscher Zeit wird es dann das Spiel zwischen Südkorea und Taiwan geben, was vielleicht dann den Ausschlag darüber gibt, wer die Nummer 2 in dieser Gruppe wird, weil da können wir jetzt keine große Spannung reinjazzen. Es ist die Gruppe, die Japan verlieren muss, um hier in irgendeiner Weise jemand anderen reinkommen zu lassen. Wenn sich Japan hier einen Ausrutscher erlaubt, dann glaube ich, Flo, dann können wir sagen, das ist dann eine Riesensensation, oder?
Ja, also das auf jeden Fall, aber das sehe ich leider so gar nicht. Also, beziehungsweise nicht mal leider, also ich finde das japanische Team ja auch wirklich sehr sympathisch und ich hoffe auch sehr, dass sie sehr weit kommen. Was mir gerade noch aufgefallen ist, die Cap von Australien sieht aus wie die der Ace, was sehr verwirrend ist und wo man auch nicht weiß, wo dann Australien vielleicht nächstes Jahr spielen wird, aber das ist dann, glaube ich, ein anderes Thema.
Könnte aber ein Zeichen sein, weil die Ace haben ja einige in dieser Runde relativ gut getippt, auch in diesem Jahr, das ist vielleicht so, ne? Sie nehmen den Schwung mit, die sind im Umbruch vielleicht, das ist eine sehr schöne Cap übrigens, sehe ich gerade und ich habe schon fast auf den Shop. Oh, ich nehme es schon mal in meinen Einkaufskorb.
Also die Gruppe C in Tokio wird angeführt von Japan und sie sind der ganz, ganz große Favorit. Und sie werden am Freitag werden sie ihr erstes Spiel haben, dann gegen Taiwan. Das wird auf Sportdigital 1 Plus und in der Sportdigital Plus App wird das übertragen. Während wir haben über 20 Spiele, die übertragen werden bei Sportdigital 1 Plus und Sportdigital Plus App. Und einige Spiele davon werde ich auch kommentieren, unter anderem das von Japan gegen Taiwan dann am Freitag. Und ich bin schon in der tiefen Recherche gerade auch für die taiwanesischen Spieler. Also das ist die Gruppe C, die wir in Tokio haben. Lasst uns gerade noch außerhalb der USA bleiben, beziehungsweise es ist ein Teil der USA, das muss man immer dazu sagen. San Juan, Puerto Rico, dort findet die Gruppe A statt. Und sie findet statt mit Puerto Rico, Panama, Kuba, Kanada und Kolumbien. Es sind 4 Teams, die in der Baseball-Weltrangliste, die muss man jetzt nicht so unbedingt beachten, sehr nah beieinander sind. Aber Florian, Puerto Rico hat große Probleme, weil sie haben einige Spieler nicht dabei, wo die Versicherung nicht gezahlt werden konnte, weil entweder gerade Verletzungen gewesen oder sie sind zu alt. Es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Team, was Puerto Rico da auf die Beine stellt. Aber ich glaube nicht, dass sie zu den absoluten Top-Favoriten dieses Jahr bei diesem WBC zählen. Wie siehst du das?
Ich glaube, genau das ist die Stärke von Puerto Rico in diesem Jahr, weil sie müssen auf Leute verzichten, eben wie Francisco Lindor. Da hat ja selbst Bad Bunny es nicht hinbekommen, dass er mitspielen darf. Also, ne, wir alle kennen Bad Bunny. Carlos Correa und Javier Baez, da gilt das Gleiche. Zu alt und deswegen eben entsprechend nicht mehr versicherbar, so wie es immer so schön heißt, und nicht dabei. Aber wenn man sich dann den Rest des Kaders anguckt, das ist schon nicht, da spielen jetzt keine Amateure, sag ich mal so. Also und ich glaube auch im Gegensatz zu den Jahren davor, vielleicht ist es sogar ganz gut, dass die Topstars nicht unbedingt dabei sind, sondern dass es eben darauf ankommt, dass du als Team auftrittst. Wenn ich jetzt aber sage Topstars, es sind ja genug Spieler dabei, die Everyday Player in der MLB sind, das darf man dabei ja nicht vergessen. Allen voran, was wir gesagt haben, Catcher sind immer die besten Coaches. Radia Molina, einer der 3 Molina-Brüder, darf ich das wieder ja. an? Nein, darf Klar, ich nicht anbringen. Gut. Nein, also einer der 3 Molina-Brüder, Radia in dem Fall, ist der Coach. Ich glaube, dass Puerto Rico eine ganz große Rolle spielen wird in diesem Tournament. Also sie werden meines Erachtens sogar vor Kanada die Gruppe gewinnen. Obwohl Kanada auch einen unfassbar starken Roster hat. Aber ich traue ihnen dieses Jahr sehr viel zu. Sie sind sehr viele junge Leute dabei, was nicht schlecht ist. Nolan Arenado übrigens hat sich jetzt, ist auch sehr, sehr geil, der hat 2023 ja noch für die USA gespielt, ist jetzt dann, um seiner Mutter zu würdigen, dann für Puerto Rico oder tritt für Puerto Rico an. Ich finde das, ich mag so etwas ja auch, ich finde das schön. Für mich ist natürlich mit Elliot Ramos auch noch ein Spieler der Giants dabei, das ist ja immer toll, aber auch ein Boston-Spieler ist dabei, ne? Wenn ich das nicht richtig, war nicht Royo dabei?
Ich schaue hier gerade. Edwin Diaz ist auf jeden Fall dabei von den Dodgers. Edwin Arroyo. Mhm. Ja, Edwin Arroyo ist mit dabei, genau. Elliot Ramos, genau. Also das Edwin Arroyo ist von den Cincinnati Reds. Das ist eine Truppe, ich sehe gerade im Moment niemanden von den Boston Red Sox dort. Fernando Cruz ist zum Beispiel auch noch mit dabei, der nicht mehr in der MLB spielt. Also es ist eine sehr, sehr erfahrene Truppe. Flo, was ist dir in der Gruppe A aufgefallen hier in Puerto Rico? Gerade auch Puerto Rico, vielleicht auch die anderen Teams. Ich glaube nämlich, dass das eine ganz enge Gruppe werden könnte.
Ja, ich würde gerne was komplett anderes sagen als Florian, aber ich sehe es tatsächlich auch so, dass Puerto Rico und Kanada auf 1 und 2 einlaufen. Bevor ich zu den Teams komme, noch eine Wildcard, die mir auch aufgefallen ist in dem Team. Seth Lugo von den Kansas City Royals ist auch als Pitcher dabei. Ich habe nochmal geschaut, er ist Puerto Rican, wie er sich selber nennt. Also sein Großvater kommt aus Puerto Rico. Ich finde es gibt so ein paar Spieler, da lernt man so ein bisschen was über die Familiengeschichte. Ja. was ich irgendwie auch einen ganz schönen Nebeneffekt von dem Turnier finde. Ja, ansonsten ist Kolumbien, Kuba, Panama haben alle so ein paar Spieler mit dabei, wo man sich denkt, ja, kennt man, kann was werden, ist aber, glaube ich, in der Breite dann nicht stark genug. Wobei man natürlich bei so einem Turnier sagen muss, wir wissen alle, was im Baseball immer passieren kann. Also es bei einem guten Turnier, bei einer guten Motivation, weil das ist das, was möglicherweise auch bei Puerto Rico so ein bisschen mit reinspielt, dass so viele erfahrene Spieler fehlen, sich auch eher als Vorteil, dass Spieler dabei sind, die sich vielleicht präsentieren wollen, die ja ein bisschen sich auf die Karte rücken wollen, die sich zeigen wollen, dass das, glaube ich, schon dafür sorgen kann, dass das Team dann in der Breite doch relativ stark wird. Bei den anderen, ich sehe es leider in der Breite nicht so. Also das auch bei Kuba hat ja ähnlich wie Puerto Rico auch mit paar organisatorischen Problemen zu kämpfen, würde ich es mal nennen. Dass man kann da jetzt rein interpretieren, sie wollen sich zeigen und sie wollen das irgendwie wieder ja, aufwiegen, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Aber ich glaube, selbst wenn da einer von den drei reinrutscht, ich weiß nicht mal, ob ich es dann als Riesensensation bezeichnen würde.
Ich würde es auch nicht als
Riesensensation. Überraschung, aber als man muss leider sagen, dass wahrscheinlich, egal wer da weiterkommt, das spielt nicht so eine große Rolle im weiteren Sinne des Turniers, dass es vielleicht eine ganz nette Nebengeschichte ist, aber tatsächlich finde ich die Gruppe A in dem Sinne auch am uninteressantesten, eben weil es so ausgeglichen ist und man jetzt nicht auf eine große Überraschung oder selbst mal, wie gesagt, ne, so dass Tschechien gegen Japan spielt, das ist einfach auch, es ist eine schöne Geschichte. Und die fehlen mir in der Gruppe A leider auch so ein bisschen.
Also ich glaube auch, dass Puerto Rico diese Gruppe gewinnen wird. Danach glaube ich allerdings, dass es ein ziemliches Hauen und Stechen wird. Und das macht für mich die Gruppe interessant. Das Problem für den Zweiten der Gruppe A ist, dass sie auf den Ersten der Gruppe B treffen werden. Und das wird nach aller Wahrscheinlichkeit nach die USA sein. Und dann könnte im Viertelfinale Schluss sein. Aber von meiner Seite aus, Kolumbien hat einige wirklich sehr, sehr interessante Spieler mit dabei. Und es geht dann ja auch so ein ganz kleines bisschen immer ums Pitching-Management. Ich möchte noch einmal gerade sagen, was gewährleistet sein muss für das Pitching. Ein Pitcher in der Vorrunde darf nicht mehr als 65 Pitches werfen. Wenn er 65 Pitches erreicht hat und noch in einem At-Bat ist, darf er das At-Bat noch zu Ende bringen. Danach muss er ausgetauscht werden. Nicht mehr als 80 Pitches im Viertelfinale, nicht mehr als 95 Pitches im Halbfinale bzw. im Finale. Und wenn er mehr als 50 Pitches hatte, braucht er 4 Tage Pause. Das heißt, man muss das Pitching-Management auch so einsetzen und so durchführen, dass man sagt, okay, man hat vielleicht in einem Spiel, was man gewinnen muss, seinen Star-Pitcher auf dem Mount und dann für 65 Pitches. Und dann muss man zusehen, dass man mit den anderen Pitchern zurechtkommt. Also das ist ja dann auch nochmal eine Facette dieses Spiels und dieses Turniers, die durchaus sehr, sehr interessant werden könnte.
Ja, und das Bullpen-Man- und deswegen, das kommt eben auf das Bullpen-Management an. Also wenn wir uns sonst angeguckt haben, 65 Pitches, das klingt jetzt viel, aber das sind 4 Innings, heutzutage. 4,5,
ja, maximal, ja. Mhm.
Ne? Also das ist ja genau das Problem, da ist das Spiel noch nicht mal halb rum. Also deswegen, das ist, ich glaube, darauf kommt es an und deswegen kommt es eben genau darauf an, dass diese 65 Pitches oder die 50, wenn du es sogar so machen möchtest, wenn du das sogar managen willst, dass du eben nicht diese 4 Tage Rest Minimum haben musst, wenn du sie erstmal bei 50 lässt. Ja, die müssen dann sehr produktiv sein. Wir haben auch eine Pitch-Clock dieses Mal. Das war 2023 noch nicht der Fall. Auch das ist, glaube ich, für die Spieler, die im Minor- und Major-League-System der MLB waren, kein Problem. Wird eher für andere das Thema werden. Na gut, das denke ich. Und deswegen glaube ich auch, also es kommt auf dieses Pitching an. Du brauchst deine Aces, das ist klar. Die müssen das aber verwalten. Da sehe ich aber, wenn man sich die Gruppe mal anschaut, ist es eben mit Kolumbien. Die haben José Quintana und Julio Teheran als zwei der Top-Pitcher dabei. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich von denen denke, dass sie in 50 Pitches bis ins siebte Inning kommen. Mhm. Also das sehe ich halt auch nicht. Bei Kuba wiederum sind das eben alles eher Spieler, die im Moment eben nicht unbedingt in der MLB weit vorne sind. Da kann es eben sein, dass du einfach mehr nochmal reinwerfen kannst, weil die Arme auch nicht geschont werden müssen. Kommt ja auch noch dazu für die dann folgende Saison. Mhm. Bei Kuba übrigens ist mit Alfredo Despain oder Despaigne ein 39-Jähriger dabei, der den WBC-Rekord von Home Runs hält mit 7. Und der wird auch wieder spielen, genauso wie Jonas Cespedes ist wieder da. Als ich den Namen gehört habe, dachte ich, hui, guck mal.
Old Friend
Alert. Den gibt's ja auch noch.
Ja. Auf jeden Fall Puerto Rico. Wir sehen Puerto Rico als Tabellenführer und als Tabellenerster in dieser Gruppe. Sie werden allerdings einiges dran setzen müssen, nicht Gruppenzweiter zu werden, weil, und damit kommen wir auf die Gruppe B, in Houston zu sprechen, dort die USA sein werden. Zusammen mit Mexiko, mit Italien, mit Großbritannien und mit Brasilien. Und bei Brasilien möchte ich noch einmal gerade dazu hinzufügen, das hätte Deutschland sein können. Deutschland hat in der Qualifikation gegen Brasilien das entscheidende Spiel mit 6-4 verloren und ich glaube, das sticht noch den einen oder anderen Nationalspieler bis heute, dass dieses Spiel damals verloren gegangen ist, weil es war möglich, die Brasilianer zu besiegen. Es war nicht in irgendeiner Weise, dass Deutschland dort chancenlos war. Man hätte ohne Max Kepler in diesem Jahr spielen müssen, wenn man sich qualifiziert hätte, aber da war was drin. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, boah, ey, das hätte ich den Deutschen, den Bundesliga-Jungs schon sehr gegönnt, gegen die USA mal anzutreten. Gerade dann auch in Houston, in diesem großen Stadion im Daikin Park. Also das ist nach wie vor etwas, was mich traurig stimmt, dass dieses Spiel verloren wurde.
Und um vielleicht auf eins der Teams überzuleiten, wer weiß, wer bei Deutschland dann alles mitgespielt hätte, weil das Team Italien ist für mich eine absolute Wildcard. Mhm. Das ist nämlich, als ich mir das Roster angeschaut habe, dachte ich mir, der und der und der. Also da ist Aaron Nola ist dabei, Greg Weisert von den Red Sox, Kyle Teal, auch eben als Red Sox. Dann haben wir hier noch Michael Lorenzen, Matt Faster, Adam Ottavino. Mhm. Also es geht immer weiter.
Vinny Pasquantino, Miles Mastroboni, John Bertie.
Richtig, Jack Cagliano. Also das ist überraschend tief, das Team. Weil eben natürlich, da sind wir wieder bei den Regeln, wie man eigentlich in diese Teams rutschen kann, dass da irgendwie ein Viertel reicht in der Familiengeschichte und zack, spielt man für Team Italien. Also wer weiß, wer dann noch seinen Weg in das deutsche Team gefunden hätte, wenn die sich qualifiziert hätten. Aber deswegen, natürlich muss man, glaube ich, Mexiko auf die 2 setzen, aber Italien, keine Ahnung, die könnten durchrutschen.
Also rein vom Namen her würde ich auch sofort sagen, ah ja klar, Mexiko wird's weiter. Ne? Rein, wenn du das hörst, weil ist so. Aber bei Mexiko, ich glaube, die haben das Problem, dass sie eben kein starkes Pitching dieses Jahr haben.
Und da sind einige dabei, möchte ich sagen. Hier Victor Rodnick von den Colorado Rockies ist vielleicht unterschätzt. Tyrone Walker haben sie. Sie haben Tash Bradley, Brandon Bernardino, auch ein ehemaliger Red Sox und jetzt Colorado Rockies Pitcher. Ich weiß gar nicht, ob der so richtig realisiert hat, wo er jetzt in der neuen Saison pitchen wird. Andres Munoz ist mit dabei. Sie haben Alejandro Kirk.
In einem Outfield, ne?
Ja, sie haben Alejandro Kirk als Catcher. Ja. Jonathan Aranda im Infield, Rowdy Tellez im Infield, Joey Meneses. Also das ist dann auch schon eine starke Truppe und ich könnte mir vorstellen, dass die USA natürlich der Favorit sind, aber dass auch hier durchaus ein ziemlicher Kampf um Platz 2 stattfinden könnte und dass das Teams sind, die Puerto Rico, sollten die Erster in der Gruppe A werden, dass die denen durchaus einen richtig guten Fight anbieten können.
Bin ich ganz bei dir, und ich glaube auch, dass das selbst für das Team USA mit der Stärke, die es da ist, also so egal wie man sie jetzt vorher nimmt und eben sagt, okay, das ist das Team, was du schlagen musst, das ist klar, aber auch da, du musst erstmal, jedes Spiel fängt bei 0-0 an. Wir haben eben auch Baseballspiele schon gesehen, in denen es mal in eine ganz andere Richtung gehen kann, und ich gerade Italien und Mexiko halte ich auch für so einen also Mexiko ist ja kein Underdog, wenn man sie gegen die USA spielen, ja, aber auch die können eben Damage bereiten den USA. Ne? Also Randy Arozarena bei Mexiko zum Beispiel sehe ich super gefährlich. Wenn der in den richtigen Schwung kommt, dann wird der die Möglichkeit haben, auch Holmans gerade in Houston zu schlagen. Die sind ja jetzt auch nicht, also auch da, für viele Spieler ist es ja keine große Umstellung, dass sie noch irgendwo anders hinreisen müssen. Ich glaube, auch das ist für viele von denen wichtig. Italien sehe ich ähnlich, es ist eine absolute Wildcard. Großbritannien und Brasilien werden sich um den letzten Platz kümmern, ja klar, aber auch Großbritannien ist dem so, ich meine, Andreas, wir haben die gesehen in Regensburg damals, ja. Da mussten die Spieler damals selber bezahlen für die Baseball-EM nach Regensburg, und jetzt spielen sie bei der WBC mit, also auch da ist ja eine Entwicklung zu sehen. Das gleiche gilt übrigens für Tschechien. Tschechien war in den ersten Turnieren, als wir sie gesehen haben, waren die absolutes Kanonenfutter und haben aber eben in die Ausbildung von jungen Menschen, von was Baseball angeht, sehr viel investiert und sind deswegen jetzt immer dabei, im Gegensatz zu anderen Teams aus Europa, wie zum Beispiel Deutschland, die das irgendwie nicht geschafft haben, das wieder rumzubringen. Ich glaube auch, also USA ganz klar Platz 1, aber dann wird es echt spannend. Zwischen Mexiko und Italien sehe ich hier einen Zweikampf auf Augenhöhe, und ich meine jetzt ganz ehrlich, sollte Mexiko gegen die USA gewinnen, das wäre auch gerade heute, also jetzt gerade wäre das schon etwas, wo sich viele Menschen sehr darüber freuen würden. Aber auch wenn Italien gewinnen sollte, das glaube ich, das wird dann schon noch für Schlagzeilen sorgen.
Flo, meinst du, es gibt eine realistische Chance für eins der Teams, die USA zu schlagen, wenn man den Roster der USA anguckt? Das Einzige, wo ich denke, das könnte Schwierigkeiten geben, ist dieses Starting-Pitching, dass man 65 Pitches haben muss, weil es wird wahrscheinlich den Moment geben, wo Clayton Kershaw einen Start bekommen wird. Tarek Skubal hat schon gesagt, er wird nur einen einzigen Einsatz haben in der Vorrunde.
Ja.
Und wird danach nicht mehr eingesetzt werden, zum Beispiel.
Ja, ich meine, ist alles nachvollziehbar. Man kann eigentlich da nur froh sein, dass sie, wie wir am Anfang besprochen haben, dass es jetzt so viele ernst nehmen und überhaupt dorthin kommen. Aber es hat so ein bisschen was von, yo, ich schau mal kurz vorbei, werf hier irgendwie meine Trainingseinheit und dann mache ich wieder los. Ich habe gelesen, wenn sie ins Finale kommen sollten, dann wird er alles dran setzen, dass er vorbeikommt. Mhm. Also ich finde, das kann man auch ein bisschen mehr low-key irgendwie sagen. aber ja, ich ganz ehrlich, ich sehe es da eher, dass die einzige Gefahr oder das einzige, wo ich irgendwie die Möglichkeit sehe, dass die USA nicht jedes Spiel gewinnt, ist, dass sie vielleicht die ersten Spieler nicht zu 100% ernst nehmen. Dass vielleicht mal so einer durchrutscht. Oder dass es dann eng wird. Aber weil ich muss gerade so ein bisschen dran denken, weil ihr letztens auch über die Dodgers gesprochen habt, so ein bisschen dieses so, man nimmt es vielleicht so die ersten zwei Tage so ein bisschen auf eine zu leichte Kappe, aber ansonsten ist das selbst im Pitching so breit. Also das ist, das sind in der Vorrunde 4 Spiele, wenn Tarek Skubal, ich meine, er hat, glaube ich, ich glaube, es gibt schon so einen groben Zeitpunkt, wann er dran sein soll, aber wenn du hast Paul Skeens, Tarek Skubal.
Alleine Stone das? Webb. Paul Skeens?
Dann hast du
Tarek Skubal.
Matthew Boyd. Dann hast du vielleicht Clayton Kershaw, der gegen Brasilien vielleicht den Starter macht. Mhm. Aber ich habe tatsächlich jetzt das komplette Schedule nicht hier auf dem Tableau, wann was wie Sinn macht. Ja, das ist
Infield. Das Infield, wenn ich immer nur überlege, du nimmst, wir sagen einfach mal, Alex Bregman ist auf der 3 gesetzt. Mhm. So, sagen wir es einfach mal so. Du könntest aber auch jemand anderen. Dann hast du Bryce Turang oder Ernie Clement auf 2.
Mhm. Auf Bobby Witt Jr. auf Shortstop.
Bobby Witt Jr. auf Shortstop. Und dann an 1 kannst du entweder Paul Goldschmidt, Gunnar Henderson oder Bryce Harper nehmen. Hui, die Wahl hätte ich gerne mal. Und dann als Designated Hitter einfach nur ein, also mit Kyle Schwarber, der einfach immer für einen Home, es ist schon Wahnsinn. Outfield, ja, entweder du lässt Roman Anthony auf der Bank, weil er zu jung ist. Würde ich aber auch nicht machen, so wie der eben in der letzten Saison drauf war. Hätte es dann noch Byron Buxton, Pete Crow Armstrong und Aaron Judge. Oh, du hast auch noch Aaron Judge im Kader.
Das ist ein Outfield, was ich jeden Tag nehmen würde. Also damit hätte ich kein Problem.
Und beim Pitching glaube ich eben auch, es wird eben darauf ankommen, wie viel Bock sie gleich in den ersten Spielen haben. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber jemand wie Clayton Kershaw, der wird in die 65 Pitches, der wird die volle Distanz dann gehen in dem Ligaspiel oder und gehen
der
wollen.
Der wird sich auch so reinwerfen.
Der wird also, da alles reinwerfen, was er hat.
Das sind die letzten 65. Die er hat. Ja. Also dann, und dann ist Schluss. Wenn der Arm dann noch dreimal wegbricht, dann.
In der Nacht von 6. auf den 7. spielt die USA als erstes gegen Brasilien. Dann in der Nacht vom 8., vom 7. auf den 8. gegen Großbritannien. Dann in der Nacht vom. Wo habe ich sie denn? Sie haben noch zwei Spiele. Sie haben auf jeden Fall in der Nacht vom 10. auf den 11.3. noch das Spiel gegen Italien. Und genau in der Nacht vom 9. auf den 10.3. dann gegen Mexiko. Also
da werden wir jedenfalls Skubal oder Skeen sehen.
Das glaube ich auch.
Also wahrscheinlich Skubal, wenn er danach dann eh raus ist, macht das wahrscheinlich am meisten.
Das glaube ich auch. Ich könnte mir vorstellen, auch dass das Kershaw zum Beispiel den ersten Einsatz bekommt gegen Brasilien. Weil das ist das Außenseiter-Team. Stellt euch vor. Ich bin nach wie vor traurig, dass das nicht die deutsche Mannschaft ist und dass die deutsche Mannschaft dort nicht zum Beispiel gegen Clayton Kershaw antreten darf. Das wäre eine ziemlich coole Nummer gewesen. Naja.
Aber jetzt, wo wir das gerade nochmal durchgesponnen haben, deswegen freue ich mich auch, dass ich heute bei der Folge hier dabei sein darf, weil ich finde, die ganze Veranstaltung, die WBC ist, ich glaube, wenn man noch nie Baseball geschaut hat, ist das, glaube ich, so ein bisschen der Moment, wo man so gut reinkommen kann, um einfach dieses Ausmaß an Spielern sehen zu können. Mhm. Das ist auch mit Hinblick auf Olympia dann 28, glaube ich, so ein kleiner Vorgeschmack. Das wird ja auch so eine All-Star-Veranstaltung werden. Und das finde ich eigentlich das Schöne an diesem Turnier, dass man, selbst wenn man da noch nicht so tief drin ist, man zumindest gute Spieler sieht. Und mal einen Überblick hat, wer da eigentlich
besten,
so da ist in dieser Liga.
Die besten Baseballspieler der Welt werden dort auftreten und es ist nicht so, dass welche eben nicht dabei sind, weil sie keinen Bock haben, wie es in den USA halt häufiger mal war. Manche dürfen halt nicht, weil sie nicht versichert werden können. Es ist schön, als 50-Jähriger zu hören, dass ein 37-Jähriger nicht mehr versichert werden kann, weil er zu alt ist. Aber sonst finde ich auch. Ich glaube, und ich finde es auch gut, dass eben im deutschen Fernsehen wieder mit deutschem Kommentar, zwar jetzt im Streaming, aber das ist ja auch das neue Normal, das ist ja auch völlig in Ordnung, dass es da eben gibt. Also es werden ja schon die Freundschaftsspiele, habe ich gerade repostet, macht Sport Digital Plus in der App, haben sie auf jeden Fall auch die Freundschaftsspiele. So ist es auch richtig gut, dass es da vorkommt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und die Gruppe D, um die müssen wir uns jetzt noch abschließend kümmern, weil das könnte sowas wie die Todesgruppe dieser Vorrunde werden. Wir haben Venezuela als Top-Team in dieser Gruppe in Miami, dann die Niederlande, die Dominikanische Republik, Israel und Nicaragua. Israel hat hier bei der World Baseball Classic schon für Furore gesorgt. Die Niederlande haben ein bärenstarkes Team. Die Dominikanische Republik hat das Messer zwischen den Zähnen, weil sie einfach die Enttäuschungen aus den letzten World Baseball Classics ausmerzen wollen. Und Venezuela schickt sowieso immer ein Riesenteam zu diesem World Baseball Classic. Florian, deine Einschätzung zu dieser Gruppe D?
Ich lese mal die Lineup der Domrep vor. Manny Machado, Jeremy Peña, Julio Rodriguez, Juan Soto, Keitel Marte. Okay, das sind gute Spieler. Jetzt kommt's. Vlad Jr., Tatis Jr. und Junior Caminero. Das ist die Lineup. Das ist vergleichbar mit der USA-Lineup, was die Mächtigkeit an Offensivspielern, aber auch was die Defensive angeht. Also das Infield mit Vlad an 1, Keitel Marte an 2 vermutlich, ja. Sorry bitte, das ist unfassbar gut. Dann hast du das, dann denkst du dir, okay, cool. Das ist in Ordnung, aber dann pitcht Christopher Sanchez, wird gegen Nicaragua spielen, das ist übrigens schon bekannt, das haben hat der Coach, der Albert Buchholz hat das schon bekannt gegeben, Albert Buchholz als Coach der Dominikanischen Republik hat gesagt, dass Christopher Sanchez gegen Nicaragua pitchen wird, Luis Severino gegen die Niederlande, Brian Bello von den Red Sox gegen Israel und Sandy Alcantara, kein anderer als Sandy Alcantara, gegen Venezuela auf dem Mount stehen wird. Wow. also neben den USA und Puerto Rico und Japan für mich das Team dieser WBC. Aber auch hier glaube ich, sie müssen es zusammenkriegen. Ne? Sie haben 21 All-Star Anners, 19 Silver Slugger Awards in der Lineup insgesamt, 3 Postseason MVPs, 2 World Series Champions und ein Rookie of the Year und ein Betting Champion. Also wow. Also das wird das Team, das wird auch diese Gruppe gewinnen, das ist klar, aber also es geht auch gar nicht um nichts anderes als eben genau, was du gesagt hast. Sie werden diese Gruppe gewinnen.
Wer, und die Dominikanische Republik?
Ja.
Ach so, definitiv. Das steht schon fest, ja?
Für mich ja.
Da gehe ich tatsächlich mit.
Also ich, auch Venezuela bringt wieder was mit, da bin ich bei dir, aber es hat nichts im Vergleich, was die Dominikanische Republik bringt. Und sie haben das Messer zwischen den Zähnen, was du gerade gesagt hast.
Ne? Können wir uns bitte gerade noch einmal um den Roster der Venezolaner kümmern, bitte? Ja. Auf der Catching-Position haben wir William Contreras und Salvador Perez. William Contreras eigentlich eher First Baseman. Im Infield Luis Arraez, Wilson Contreras dann als First Baseman. Dann haben wir Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres und Ezequiel Tovar. Wir haben im Outfield William Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Churio und dann noch Javier Sanoya. Ich möchte bitte nochmal um ein wenig Zurückhaltung bitten, weil Venezuela stinkt da nicht ab mit ihrem Roster.
Nein, das stimmt.
Und was sie im Pitching dann haben mit Antonio Senzatela, mit Jonathan Diaz, mit Cada Montero, Yoandrés Gómez, José Buto, Eduardo Rodríguez, Ranger Suárez. Bitte, 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 bitte. Venezuela gegen die Dominikanische Republik in der Nacht vom 11. auf den 12.3. Das ist wahrscheinlich das Spiel dieser Vorrunde. Und ich möchte nicht sagen, dass die Dominikanische Republik hier mit dem Gruppensieg davonläuft. Und dann möchte ich auch noch sagen, dass wir uns einen Blick werfen sollten auf das niederländische Team. Weil die sind nämlich auch gespickt mit richtig guten Leuten.
Bin ich bei dir. Auch die Niederländer bringen genug Leute mit, aber nicht mehr in ihrer Prime. Na, also Xander Bogaerts, letzten Jahre wirklich nicht gut dabei. Ozzy Albies, ja, nehme ich noch mit an. Aber sie haben nicht mehr die sind nicht mehr so stark bestückt, wie es jetzt Venezuela und die Dominikanische Republik sind. Aber klar, du darfst sie nicht zu unterschätzen, bin ich bei dir.
Ja, und das Pitching ist dünn in den Niederlanden. Also das muss man, glaube ich, auch festhalten. Ich glaube, das wird ja nicht reichen, da irgendwie auf die zwei noch einzulaufen. Ich glaube, das ist ein ganz interessantes Team. Aber ich glaube auch, dass das wird. Deswegen war ich auch, ich war bei dem Todesgruppe würde ich, glaube ich, deswegen auch gar nicht so sehr mitgehen, weil es für mich dann doch irgendwie klarer ist als zum Beispiel die B-Gruppe.
Also, da bin ich jetzt einfach mal mucksch, weil ich bin totaler Fan von dieser Gruppe D und ich freue mich da eigentlich auf jedes Spiel in Miami.
Das auf jeden Fall, aber ich sehe es eigentlich schon relativ klar da auf der 1 und der 2.
Nicaragua, großer Außenseiter, obwohl sie mit Dusty Baker den besten Manager dabei haben, den es in diesem Turnier geben kann.
Ja, Nicaragua ist der große Außenseiter, da würde ich Anna auch.
Und bei Israel sehe ich auch dieses Jahr leider nicht als das Team, was noch für eine Überraschung sorgen könnte. Also dafür wirkt es mir in diesem Jahr zu schwach. Es hat nicht die Stärke aus den letzten Jahren dabei. Nee, sehe ich nicht. Es könnte aber ein super enges Kampf um Platz 1 geben, ja, das auf jeden Fall.
Was ich sehr, sehr vermisse und wenig sehr vermisse, ist im niederländischen Team Jorangelo Sanche. Das ist der Werfer, der ambidextrous Werfer, Pitcher der Niederländer, der in der Mariners-Organisation pitcht und mit beiden Armen werfen kann. Den hätte ich gerne bei dieser World Baseball Classic gesehen. Das ist der einzige, den ich wirklich vermisse im niederländischen Team. Ansonsten, ich bin komplett hyped für diese Gruppe D und werde da sehr viele Spiele gucken, die dann Gott sei Dank auch, weil sie in Miami stattfinden, zu ordentlichen Uhrzeiten sind. Venezuela zum Beispiel am 6.3. Am Freitag um 18 Uhr gegen die Niederlande. Auch das bei Sport Digital 1 Plus zu sehen. Das werden dann die Kollegen Jörn Höcker und David Wohlgemuth dann kommentieren. Auf diese Spiele der Gruppe D freue ich mich sehr. Und wie gesagt, sie werden zu einer guten Uhrzeit, da sie in Miami stattfinden, dann auch dort dabei sein.
Es passt aber auch wieder, ne? Also eine große lateinamerikanische Gemeinde im Süden von Florida. Also das passt auch wieder wie die Faust aufs Auge, finde ich richtig gut. weil dann auch diese Einreiseschwierigkeiten vielleicht dann nicht so groß sind für viele Fans, die dann schon da sind. Ich hoffe nur einfach, dass es dann drumherum ruhig bleibt, dass da nicht so viel passiert, in der großen Hoffnung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin tatsächlich diesmal, auch weil wir die Vorbereitung gemacht haben, freue ich mich noch mehr auf die WBC als in den Jahren davor. Glaubst du denn, Andreas, dass die Japan den Titel verteidigt?
Ich glaube schon, und wir haben uns ein Rematch zwischen Japan und den USA eigentlich verdient für das Finale, und ich glaube, dass diesmal die USA gewinnen würden. Das ist so im Moment mein Tipp. Es ist ein langweiliger Tipp, aber ich glaube schon, dass Japan und die USA dann nochmal gegeneinander spielen werden. Japan müsste, wenn sie als Gruppenerster reinkommen, müssten sie entweder gegen Venezuela oder gegen die Dominikanische Republik antreten, was schwierig genug wird. Und da wird Japan dann alles aufbringen müssen. Aber ich glaube schon, dass sie tief genug besetzt sind, um hier das Finale wieder zu erreichen. Habt ihr einen anderen Tipp?
Ich bin bloß gerade bei, so wie ich den Ablauf des Turniers, glaube ich, verstanden habe, würden die USA und Japan auch im Halbfinale schon aufeinandertreffen. Stimmt das? Also wenn sie sich so als Gruppenerste dann durchsetzen, dann ist das, glaube ich, ich bin es einmal durchgegangen.
Die Möglichkeit gibt es wohl, ja, das habe ich auch gehört. Okay. Und ich habe auch jemanden, der getippt hat, dass die USA Japan im Halbfinale besiegen werden, um dann gegen Puerto Rico im Finale zu verlieren. Also diese Konstellation wird es alle geben können.
Aber ja, ich glaube auch, das ist, es ist langweilig, aber ansonsten wäre, glaube ich, mein zweiter Tipp wäre die Dominikanische Republik. Glaube ich, das die würde ich an der 2 sehen.
Also sollten die USA und Japan ihre beiden Gruppen gewinnen, gibt es nur die Möglichkeit, dass sie im Finale aufeinandertreffen. Genau. Okay. Wenn einer von beiden Zweiter wird, können sie im Halbfinale aufeinandertreffen.
Okay. Genau, weil Pool C mit, also ich finde eben Pool C mit mit Taiwan und mit Korea schon einen Stolperstein für Japan bereithält, während eben lediglich Mexiko als einer der Stolpersteine für die USA gesehen werden könnte, aber es ist eben nur einer, deswegen kann es ja gut sein, dass vielleicht Japan sogar nur Zweiter wird. Und dann passiert das. Ich glaube, es freut sich natürlich jeder auf das Finale Japan gegen USA. Ich glaube, das würde auch super passen. Aber Dominikanische Republik und Puerto Rico sollte man nicht rausnehmen. Aber ich gehe auch, wenn alles normal läuft, würde wieder Japan gegen USA im Finale spielen. Da gehe ich auch von aus. Das ist langweilig. Meine Runner-up wären es dann Dominikanische Republik oder eben Puerto Rico. Die würden für mich auch noch dazu zählen, dass sie ins Finale kommen könnten.
Eine Frage noch, und dann muss man ein kleines bisschen politisch werden an Flo. Erwartest du Nachrichten, dass vor den Stadien in Miami und Houston Eis wartet und Zuschauer weggreift? Weil wir werden gerade in Miami, werden wir eine große, große lateinamerikanische Fangemeinde sehen. Und wer sich an 2023 zurückerinnert, Miami war damals schon Standort für die WBC. Es war eine unfassbare Atmosphäre dort in Miami, was wir bei den Marlins nie sehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns die Politik dort noch beschäftigen wird in den nächsten 14 Tagen.
Wo fange ich an? Also ich glaube, es ist, was ich gelernt habe, ist, man kann nichts vorhersagen mit dieser Regierung. Es ist keine Ahnung, was nächste Woche ist. So ganz akut würde ich sagen, wird da relativ wenig passieren, weil das seit Minnesota, du siehst, also natürlich gibt es immer noch die Nachrichten, es passieren Sachen. Jetzt vor ein paar Tagen wieder in der Columbia University haben sie ja jemand einfach aus der Uni rausgeholt. Ich glaube aber durch diesen jetzt beginnenden Krieg im Iran, dass einfach der Fokus wieder woanders liegt, dass es auch, man darf das nicht vergessen, die Stimmung ist schon arg gekippt nach Minnesota, und das ist alles mehr low-key geworden. Also ich glaube, so diese großen aufmerksamkeitsheischenden Kampagnen, wo Leute auf offener Straße weggefangen werden, das haben die wieder ein bisschen zurückgefahren, was es nicht besser macht. Was aber, glaube ich, jetzt mit Blick auf die Stadien dafür sorgt, dass sie, so wie das war ja auch beim Super Bowl, war das ja lange ein Thema, ne? Sozusagen stellen die sich da vor Stadien und fangen die Leute vom Super Bowl weg, abgesehen davon, dass wer sich Tickets für den Super Bowl leisten kann, glaube ich, nicht die Zielgruppe von ISIS, aber das glaube ich jetzt bei dem Turnier, es würde mich überraschen, wenn es da zu großen Aktionen kommen würde. Ich sag's mal so.
Hoffen wir das Beste, dass wir ein tolles Turnier erleben wie 2023. Ich weiß nicht, ob man 2023 noch in irgendeiner Weise verbessern kann. Wenn, lassen wir uns gerne eines Besseren belehren und lassen uns gerne überraschen von diesem Turnier. Flo, wir danken dir sehr, sehr für deine Zeit und für deine Teilnahme an diesem Podcast. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr schön.
Das war's mit der heutigen Ausgabe von Just Baseball. Ihr hört alles, was ihr wissen müsst, noch im Abspann, in unserem neuen, tollen, fantastischen Abspann. Und wir hören uns noch diese Woche wieder mit unserer Vorschau auf die American League Central. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play Ball.
So.